Bibelstelle ist im Epheserbrief, Kapitel 6, und zwar der Schluss des Briefes, ab dem Vers 10. Wie schon am Anfang gesagt, wir haben jetzt in den letzten 2-3 Monaten eine Predigtreihe durch den Epheserbrief gehabt und heute wollen wir uns da den Schluss des Briefes anhören. Natürlich ist auch heute ein besonderer Gottesdienst. Wie schon gesagt, wir werden heute Taufe feiern und ich hoffe auch, dass es für dich, Sophie, etwas Besonderes nochmal ist und dass auch diejenigen, die sich jetzt vor einem Monat taufen lassen haben, vielleicht nochmal ganz neu berührt werden von dieser Bibelstelle. Aber ich glaube, dass es wirklich jeden von uns ansprechen kann. Die zweite Hälfte aus dem Epheserbrief, die war jetzt sehr praktisch, oder? Diejenigen, die jetzt da waren über den Sommer, es waren ganz praktische Anweisungen fürs Leben. Was heißt es, dass wir als Gemeinde leben, als neue Menschen, Menschen, die erlöst sind, Menschen, die im Licht leben? Was heißt es, dass wir in der Familie, in der Ehe leben, in der Arbeit? Auch wenn der Matti letzte Woche dann nicht so sehr von den Sklaven geredet hat, das werden wir heute überspringen, glaube ich. Aber es waren doch sehr, sehr praktische Anweisungen da. Und die Realität ist es ja, dass in all diesen Bereichen unseres Lebens es nicht immer so einfach geht. Es nicht immer so ganz flach dahin geht, keine Kurven, keine Berge, keine Täler. Sonst würde auch der Apostel Paulus nicht diesen Brief schreiben müssen und von all diesen Lebensbereichen berichten und sagen, ja, da geht's so um und da erinnert es euch an das. Hier haben wir jetzt den Schluss des Briefes und da gibt uns nochmal einen allgemeinen Grund, der wirklich für jeden etwas zu sagen hat, ganz egal in welcher Situation wir uns befinden. Und zwar einen Grund, wieso nicht immer alles in Ordnung ist. Er stellt uns da einen Widersacher vor, den Teufel. Er redet da von einer geistlichen Dimension. Und das sollte uns nicht verwundern, weil auch wenn jetzt grob gesagt die zweite Hälfte von dem Brief eher praktisch war, so war die erste Hälfte doch ganz geprägt von vielen tiefen geistlichen Wahrheiten. Könnt ihr euch noch erinnern, was wir da gehört haben? Von Gottes ewigen Plan der Erlösung, den er mit uns Menschen vorhat, dass er uns errettet hat, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dass er Frieden gebracht hat in diese Welt und sogar ganz viele verschiedene Gruppen, die sich vorhin überhaupt nicht verstanden haben, untereinander versöhnt haben. Tiefe geistliche Wahrheiten hat uns da vorgestellt. Und jetzt zum Schluss des Briefes sagt er, es gibt jemanden, der erkennt das, ich möchte fast sagen, explosive Potenzial dieser Wahrheiten und er stellt sich bewusst dagegen. Das ist der Widersacher, der Teufel. So stellt die Bibel den Teufel vor. Ich möchte mir jetzt mit euch diese Stelle anschauen und sagen, was sagt die Bibel überhaupt über diesen Widersacher? Und vielleicht noch wichtiger, wie sollen wir mit dieser Situation umgehen? Ich lese mal die Verse 10 bis 12 aus der neuen Genfer Übersetzung. Noch ein letztes, schreibt Paulus. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den Angriffen des Teufels, den heimtückischen Angriffen des Teufels, standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Zuerst einmal die Aufforderung, lasst euch stärken, immer, überall, noch ein letztes. Werdet stark durch den Herrn, kann jeder, glaube ich, von uns gebrauchen. Und diese Stärke, die hat er auch schon im Brief beschrieben, das ist die gleiche Macht und Stärke, mit der der Vater den Sohn von den Toten wieder auferstehen lassen hat. Das ist die Stärke, wo er im 3. Kapitel gebetet hat, dass wir innerlich dadurch genauso gestärkt werden sollen. Und hier sagt er nochmal ganz praktisch, wie diese Stärke aussieht. Und zwar durch seine Rüstung, die uns hilft gegen teuflische, gegen geistliche Listen anzukämpfen. Aber die Bibel sagt klar, der Kampf ist nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut. Also jeder, der da mit irgendeiner Kriegsfantasie an den christlichen Glauben herantritt, hier ist es ganz klar, da geht es nicht um Menschen, da geht es um eine geistliche Dimension. Ich glaube, das ist kein einfaches Thema, weil als Christen, da fallen wir oft von einer oder der anderen Seite vom Pferd runter. Die eine ist es, dass wir die Bibel komplett entmythologisieren, dass wir sagen, alles, was da irgendwie übernatürlich drinnen ist, davon entfernen wir uns und damit wollen wir nichts mehr zu tun haben, weil das können wir ja heutzutage nicht mehr so sagen von Dämonen und dem Teufel. Davon entfernen wir uns, da fallen wir vom Pferd runter. Aber auch die andere Seite gibt es, wo wir so abergläubisch werden, dass wir unter jedem Stein einen Dämonen sehen. Und alles, was uns so irgendwie im Leben Schwierigkeiten bereitet, und sei es der Parkplatz, den wir nicht finden, da ist der Teufel dahinter. Also man kann auf beiden Seiten vom Pferd runterfallen. Ich glaube, die Bibel hat da die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Und zwar, dass wir zu dieser Seite sagen müssen, es gibt geistliche Realitäten. Gott ist Geist. Gott übersteigt unser Denken. Und das soll es uns nicht verwundern, wenn es auch etwas Geistliches gibt, was sich gegen Gott stellt. Aber gegen die andere Seite müssen wir sagen, dass es auch eine Welt gibt, die Gott geschaffen hat. Und dass wir oft nicht nur dem Teufel die Schuld zuschieben können. Ich glaube, wir selbst, unsere Sünde und andere Menschen, die sind genauso dazu fähig. Aber es ist die Realität in der Bibel, dass der Teufel vieles benutzt, um uns vom Glauben abzuhalten. Unsicherheiten, Neid, Schuld, Zweifel, Angst, auch Körperliches, all das kann auch einen geistlichen Hintergrund haben. Und in diesen Lebensbereichen, von denen wir gesprochen haben, ob es jetzt die Gemeinde, die Familie, die Arbeit, sonst wo ist, können diese Faktoren uns gewaltig aus der Bahn werfen. Heißt nicht, dass alles daher kommt, aber es ist durchaus möglich. Und deswegen sagt die Bibel, es ist so wichtig, dass wir Christen auch auf einer geistlichen Ebene wirklich auf der Hut sind. Dass wir stehen, wie der Apostel Paulus das hier schreibt. Steht, stellt euch entschlossen hin. Vers 13 lesen wir, dass wir zu allen Waffen greifen sollen, die Gott bereithält. Ich glaube, das ist da nicht so glücklich übersetzt, weil im Text steht eigentlich nur eine Rüstung, die wir anziehen sollen. Es ist sehr defensiv eigentlich formuliert. Von Waffen ist da nicht viel die Rede. Der Fokus dieser Stelle ist immer wieder auf dem Stehen. 3 oder 4 Mal verwendet Paulus das Wort steht, widersetzt euch, bleibt fest stehen. Und das ist das Wichtigste zum Anfang mal. Ganz egal, woher ein Angriff kommt, bleiben wir einfach mal stehen. Und dann bietet uns Gott eine Rüstung an. Was sind die Elemente dieser Rüstung? Er sagt, er gibt uns einen Gürtel der Wahrheit, einen Brustpanzer der Gerechtigkeit. Er kleidet unsere Füße mit der Bereitschaft, dass wir sein Evangelium des Friedens verkünden. Er gibt uns einen Schild des Glaubens, den Helm der Errettung und ganz am Schluss auch das Schwert, das der Geist uns gibt. Das ist das Wort Gottes. Was soll das also bedeuten, diese Rüstung? Was hat das mit unserem Leben zu tun? Zuerst sollten wir mal wissen, woher diese Rüstung überhaupt kommt. Weil das ist nicht das erste Mal, dass die Bibel von einer Rüstung spricht. In Jesaja, im Propheten Jesaja im Alten Testament, wird mehrere Male von so einer Rüstung berichtet. Zum Beispiel im Kapitel 59, da wird Gott als derjenige berichtet, der diese Rüstung trägt. Gott als ein siegreicher Kämpfer mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und dem Helm des Sieges. Gott trägt da auch einen Mantel und ein Gewand des Eifers und der Rache. Ihr seht, das ist nicht in dieser Stelle drinnen. Das ist Gottes Sache, nicht unsere. Aber die Rüstung trägt er. Weiter lesen wir auch dann noch im Jesaja, wie schön sind die Füße derer, die Gottes Botschaft, Gottes Friedensbotschaft verkünden. Auch da wieder ein Bezug auf diese Stelle. Also glaube ich, können wir festhalten, dass es nicht irgendeine Rüstung ist, die uns Gott anbietet. Es ist seine. Es ist seine Rüstung und sein Schutz, in dem er uns kleiden möchte. Und deswegen wollen wir jetzt im Rest der Predigt uns diese einzelnen Elemente dieser Rüstung anschauen und immer wieder sehen, wie sind die auf Gott und seine Wahrheiten bezogen? Was haben die mit Gott zu tun? Und was hat das für unser Leben für einen Unterschied? Das Erste, was wir uns nehmen sollen, das ist der Gürtel der Wahrheit. Und ich glaube auch, Wahrheit, das können zwei Sachen sein in der Bibel. Das ist einerseits die Wahrheit, die von Gott kommt, die Erkenntnis Gottes, seine Offenbarung, dass wir seine Sicht auf die Welt haben. Also das, was Gott uns gibt. Und aus dieser Wahrheit heraus dann das zweite Element der Wahrheit. Ein wahrhaftiges Handeln. Keine Lügen, sondern Wahrheit erzählen. Als Mensch auch so zu leben, wie wir es sagen. Und nicht, dass wir am Sonntag so sind und am Montag so. Gegen diese Wahrheit stellt sich die Lüge. Und es schleichen sich immer wieder in unserem Leben falsche Gedanken ein. Falsche Gedanken über Gott, über uns selbst, über die Welt. Wie oft denken wir, ja, Gott ist zwar vielleicht gut, aber so gut kann er auch nicht sein. Oder Gott, ja, vielleicht hat er mal irgendwann Relevanz gehabt, aber er ist jetzt viel zu fern. Er möchte sicher keine Beziehung mit mir haben. Oder gibt es das, dass Gott wirklich ganz gerecht ist? Oft schleichen sich auch die Lügen ein über unsere Welt, wo wir sagen, naja, es ist eh nicht alles so schlimm. Sünde, das ist ein veralteter Begriff, den brauchen wir nicht mehr. Oder Lügen über mich selbst, wo ich entweder denke, ma, ich bin so gut, ich bin der Beste, ich brauche Gott nicht. Oder wo ich sage, ma, ich bin so schlecht, keiner kann mir helfen, nicht mal Gott kann das. Seht ihr, wie sich diese Lügen in unserem Leben einschleichen können? Das sind immer geistliche Angelegenheiten. Und da sagt Gott, legt euch einen Gürtel der Wahrheit um. Haltet euch an meiner Wahrheit fest. Dann könnt ihr diesen Lügen standhalten und danach leben. Das, was wir glauben, das, was wir fühlen, das verändert immer unser Leben, unser Handeln. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir zuerst mal die Wahrheit und Gottes Sicht auf die Welt erkannt haben. Zweitens bietet uns Gott den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Und ich glaube, auch hier ist wieder Gerechtigkeit zweigeteilt. Einerseits die Gerechtigkeit, die Gott uns gibt, und dann andererseits das rechte Handeln. Aber zuerst für Gerechtigkeit, die Gott uns gibt. Wir als Sünder, als Menschen, die ganz, ganz fern von Gott waren, denen hat er es ermöglicht, dass sie nahe zu ihm kommen. Einem heiligen, ganz gerechten Gott. Und obwohl er uns für unsere Sünde selbst bestrafen müsste, so hat er seinen Sohn in diese Welt geschickt, der unsere Schuld und die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen hat. Und weil er für uns gestorben ist, können wir nun gerecht vor Gott stehen. Das ist die Gerechtigkeit, die Gott uns gibt. Jesus nimmt all unsere Sünde, die Konsequenzen dafür, die Schuld vor Gott, und gibt uns seine Gerechtigkeit. Das ist der wunderbare Tausch, den er für uns gemacht hat. Und wenn du da jetzt irgendwie mit diesen geistlichen Mächten oder diesen Problemen, die diese Stelle aufzählt, Probleme hast, dann ist hier, glaube ich, erst einmal die Wurzel zu finden. Du musst vor Gott gerecht stehen. Du musst mit ihm versöhnt werden. Sonst hat diese gesamte Rüstung überhaupt keinen Sinn und Zweck. Wenn du nicht mit Gott im Reinen bist, dann kannst du die Rüstung vergessen. Also auch wenn du heute Gott nicht kennst, wenn du nicht weißt, wer er ist, das hat Priorität in deinem Leben. Lass dich mit ihm versöhnen. Erkenne, was Jesus für dich gemacht hat. Und auch für uns als Christen, die da bereits Ja gesagt haben zu diesem wunderbaren Angebot. Lasst uns immer wieder uns an das erinnern, was Jesus für uns gemacht hat. Weil dann, wenn diese Angriffe kommen, die sagen, ja, du bist so schlimm und schau mal, wie dein Leben ausschaut, kann ich sagen, ja, aber vor Gott bin ich gerecht. Jesus Christus hat mich gerecht gemacht. Wenn der Teufel sagt, du bist noch immer unter Gottes Zorn und schau dir mal an, diese Sünde, mit der du seit Jahren kämpfst, sage ich, ja, aber mit Jesu Hilfe schaffe ich das. Dann gibt uns Gott sein Schuhwerk. Die Bereitschaft, dass wir sein Evangelium, seine frohe Botschaft des Friedens verkünden. Und ich glaube, das Paradoxe sehen wir sehr schnell, dass wir in einer Stelle über den Kampf etwas von Frieden lesen. Dass wir in diesem geistlichen Kampf ein Evangelium, eine frohe Botschaft, eine Siegesbotschaft des Friedens verkünden dürfen. Was stellt sich gegen diese Bereitschaft? Bequemlichkeit. Oder dass man vielleicht vergessen, was eigentlich schon alles passiert ist, dass man die Wahrheit und die Gerechtigkeit, die Gott uns gibt, schon wieder vergessen haben. Auch diese Bequemlichkeit hat oft einen geistlichen Hintergrund. Aber wenn Gott sagt, wir sollen stehen und wir sollen standhalten, dann brauchen wir ein gutes Schuhwerk und ein gutes Fundament. Und da wir den Auftrag von Jesus haben, in alle Welt zu gehen und viele Menschen zu seinen Jüngern zu machen, brauchen wir, glaube ich, ganz besonders ein gutes Schuhwerk, weil da werden wir viel unterwegs sein. Da wartet uns so einiges. Und wenn Gott uns kleidet mit seiner Bereitschaft, dass wir das Evangelium des Friedens verkünden, das ist besser wie jeder Wanderstiefel, oder? Gott rüstet uns aus, dass wir Frieden stiften an allen Orten. Kommen wir zum Schild des Glaubens. Das Schild des Glaubens, das ist die Überzeugung, nichts kann mich von Gottes Liebe trennen. Und es steht hier an der Stelle, dass das Schild des Glaubens uns hilft, dass wir die Brandpfeile des Gegners abwehren und auslöschen können. Schilder in der damaligen Zeit waren meistens aus Holz gefertigt, vielleicht manchmal mit Metall umrundet und dann oft mit Leder oder etwas anderem vorne bedeckt und das wurde genässt, weil eine Strategie damals war es, dass man viele Pfeile abgeschossen haben, die waren in Teer oder Pech getränkt und die haben gebrannt. Und wenn diese Pfeile auf dich zukommen, das tötet dich vielleicht nicht sofort, aber das kann eine ganze Armee in Panik versetzen. Und genauso, wenn diese Gedanken sich immer wieder in unserem Leben einschleichen, dann kann es uns, unsere Gruppe, unseren Hauskreis, unsere Gemeinde in eine richtige Panik versetzen. Deswegen brauchen wir Gottes Schild des Glaubens, das unseren gesamten Körper abdeckt. Und jeder Pfeil, jeder Gedanke, jeder Angriff, der kommt, wird von ihm gestoppt. Dem Glauben, den er uns gegeben hat. Das Vertrauen. Und Gott ermöglicht uns, dass wir dann immer wieder an diesen Gedanken über seine Liebe, seine Wahrheit, seine Gerechtigkeit, seinen Frieden festhalten können. Jetzt wird's ernst, jetzt kommen wir zum Helm der Rettung. Wisst ihr, wenn Soldaten marschieren, dann haben sie keinen Helm auf. Weil der ist schwer, der ist unbequem, da schwitzt man noch mehr. Den Helm setzt man sich erst auf, wenn man weiß, jetzt wird's ernst. Entweder steht der Kampf kurz bevor oder man erwartet einen Hinterhalt. Deswegen zum Schluss der Helm der Rettung, den wir aufsetzen sollen. Und der Helm, der ist in Jesaja, wo Gott als Krieger den Helm trägt, ein Siegessymbol. Und auch hier ist der Helm der Errettung ein Zeichen, dass der Kampf eigentlich schon vorbei ist. Dass die Schlacht beendet ist, dass der Sieg schon errungen ist. Es muss nur mehr hier auf der Erde komplett durchgesetzt werden. Und spätestens, wenn Jesus wiederkommt, wie wir vorhin gesungen haben, wird dieser Sieg auf der ganzen Erde verkündet werden. Aber der Helm der Rettung zeigt uns ganz klar, es ist schon entschieden. Wir sind schon sicher. Zum Schluss eine offensive Waffe, das Schwert des Heiligen Geistes, das Wort Gottes. Und Gottes Wort hat eine wunderbare Macht. Wir haben uns das auch schon im Epheserbrief angeschaut, wie Gottes Wort in der Schöpfung wirkt. Gottes Wort wird Mensch, Jesus kommt auf die Erde. Gottes Wort wirkt auch noch heute. Die Bibel, wenn wir von Gott reden, wenn wir anderen davon erzählen, da überall ist Gottes mächtige Wort tätig. Und das ist die Waffe, die Kraft, die er uns hier gibt. Mit seinem Wort verkünden wir seine frohe Botschaft, das Evangelium. Die Möglichkeit, dass wir Frieden mit Gott haben, Gerechtigkeit vor ihm, seine Wahrheit und Vertrauen an ihn. All diese Angriffe, all diese Elemente, Entschuldigung, die bewahren uns vor verschiedenen geistlichen Angriffen. Aber zum Schluss der Stelle lesen wir noch eine Sache, die wichtig ist im Kampf. Und das ist die Verbindung mit dem Kommandanten, das Gebet. Ich lese vor von Vers 18. Wendet euch, vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Und auch diese Aufforderung, dass wir beten, die hängt noch von dieser vorderen Aufforderung ab, dass wir stehen sollen. Steht, 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 sagt er immer wieder. Steht und dann nehmt das, das, das und zum Schluss betet. Das Stehen, das Beten, das gehört zum Stehen genauso dazu. Dass wir mit Gott im Reinen sind, dass wir seine Gedanken über diese Welt hören. Dass wir für andere beten. Weil eine Rüstung, die kann man ja nicht immer alleine anziehen, oder? Die lässt sich nur in Verbindung mit Gott und mit anderen Menschen benutzen. Er gibt sie uns, er gibt uns seine Wahrheit, seine Gerechtigkeit. Und wie viel mehr wird er uns geben, wenn wir ihn nicht darum bitten, wenn wir ihn darum bitten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch in allem und gerade in schwierigen Zeiten im Gebet für uns selbst und für andere einstehen. Und zum Schluss des Briefes zeigt uns Paulus auch noch ein Beispiel für dieses Gebet. Er spricht dann ganz persönlich und sagt in Vers 19, betet auch für mich. Bittet Gott, dass er mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte gibt. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Und dann erklärt er, dass er gerade wegen seiner Verkündigung des Evangeliums im Gefängnis sitzt. Und selbst in dieser schwierigen Situation sagt er, betet doch, dass ich diese Botschaft weitergeben kann. Das ist, glaube ich, ein gutes Vorbild für uns. Ich werde jetzt nicht mehr auf die letzten Verse explizit eingehen, wo dann Paulus noch ein bisschen von seiner persönlichen Lage spricht. Ich möchte zum Schluss der Predigt einfach nochmal zusammenfassen, was wir jetzt über Gottes Rüstung gehört haben. Ich glaube, diese Stelle ist wirklich vor allem eine Ermutigung, dass wir stehen. Ganz egal, was kommt, einfach mal stehen bleiben. Und dann schauen und überlegen, woher kommen diese Sachen eigentlich? Diese Gefühle, diese Gedanken, diese schwierigen Situationen. Die Julia Simon hat in der Gemeindeinfo einen tollen Leitartikel über genau diese Stelle geschrieben. Und da hat sie auch einige Beispiele genannt. Da hat sie gesagt, es ist eben nicht zum Beispiel die Bedingung an der Kasse, die jetzt einen schlechten Tag hat, die mein Feind ist. Nein, es ist der Feind, der mir die Dankbarkeit rauben möchte über diesen vollen Einkaufskorb. Es ist nicht der Lehrer von meiner Kinder der Feind, sondern derjenige, der diese Freude am Lernen rauben möchte. Ja? Also auch in so ganz alltäglichen Situationen, es sind eben nicht Wesen aus Fleisch und Blut. Es ist da immer eine geistliche Wahrheit dahinter. Und deswegen glaube ich, dass diese Stelle auch so ganz allgemein gehalten ist hier im Brief und für jeden von uns eine Bedeutung haben könnte. Ich möchte jetzt gar keine weiteren Beispiele mehr nennen, weil es lässt sich so viel darüber sagen, wo das bei uns im Leben anwenden haben könnte. Und zum Schluss nochmal die Ermutigung. Betet, redet mit anderen darüber. Alleine lässt sich kein Kampf gewinnen. Das ist ein wichtiges Prinzip auch für uns als Christen. Und Sophie, auch für dich, wenn du dich heute taufen lässt, erinnere dich dran. Du hast hier eine Gemeinde, du hast hier eine Familie und wir freuen uns, dass du bei uns bist. Und weiß nicht, ob du weißt, was mit Jesus passiert ist, nachdem er sich taufen lassen hat. Der ist 40 Tage in die Wüste, in die Wildnis. Und das wollen wir dir nicht wünschen. Aber es kann passieren und vielleicht möchtest du später mit anderen, die sich jetzt in den letzten Monaten taufen lassen haben, reden. Die können auch berichten, es ist nach der Taufe nicht immer alles einfach. Es geht oft schwierig weiter und wie Jesus da in der Wüste war, ist der Teufel gekommen und hat genau diese Gedanken versucht, ihm einzuflößen. Und wie hat Jesus geantwortet? Mit Gottes Wort, mit dem Schwert, das Gott uns gibt. Ich bete jetzt noch für uns zum Abschluss. Vater, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir wissen, dass wir bei dir sicher sind. Herr, kleide uns in deiner Rüstung jeden Tag aufs Neue. Hilf uns auch, den Alltag gut zu bewältigen. Schenk uns auch eine gute Sicht auf die Dinge. Zeig uns, was von dir ist. Zeig uns deine Wahrheit. Erinnere uns immer wieder daran, dass wir schon deinen Helm der Rettung haben und dass wir, wenn wir in dir bleiben und stehen, sicher sind. Und hilf uns, dass wir stehen bleiben. Herr, wir bekennen, dass es oft schwer genug ist, einfach nur zu stehen. Aber wir bitten dich, dass du uns stärkst. Danke, Herr, dass es in der Stelle sagt, dass du derjenige bist, der uns stärkst. Dass es nicht wir selbst machen müssen, sondern dass wir das von dir empfangen können. Und hilf uns auch diese Woche, dass wir andere Leute darin ermutigen können. Danke, Herr, für deinen Segen. Und danke, dass wir wissen, dass wir jeder Lage, jeder Situation mit deinem Schutz begegnen können und dem Vertrauen an dich. Amen. Wir werden jetzt noch ein Lied gemeinsam singen und